SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
10:12 SWR1. Leute, heute Vormittag mit Henning Lubin, der sich als Linguist und als Universitätsprofessor mit der deutschen Sprache beschäftigt. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Hallo, guten Tag. Ich freue mich, hier zu sein.
Herr Lubin, wir haben beide gerade gemeinsam die Nachrichten gehört und sind, ich glaube, beide über zwei Begriffe gestolpert. Erster Begriff Klimaneutralität, zweiter Begriff Klimaquartier. Wie ist es Ihnen ergangen?
Ja, in der Tat. Das sind wirklich neuere Begriffe, Prägungen, die sich aus dem Thema, das so wichtig geworden ist, heute ergeben haben. Und natürlich ein Begriff wie Klimaneutralität, da steckt auch eine Menge Vorwissen drin, das man haben muss, um ihn überhaupt zu verstehen.
Ansonsten kann man sagen, oder kann man zumindest vermuten, dass sich die deutsche Sprache aktuell besonders schnell ändert, Punkt 1 und Punkt 2, und plötzlich auch eine wahnsinnige Emotionalisierung da ist?
Also sie ändert sich auf alle Fälle, und zwar auf der Ebene der Wörter. Das haben wir bei uns im Leibniz-Institut für deutsche Sprache verfolgt. 1500 Prägungen allein durch die Corona-Pandemie, durch die Themen, die da aufgekommen sind, haben wir dort verzeichnet. Und das ist ganz typisch. Neue Themen bringen neue Wörter hervor, die dann auf einmal in aller Munde sind. Der ganze Themenbereich war für uns alle vor 2 Jahren völlig unbekannt, unbedeutend. Und jetzt haben wir das auf einmal. Und das ist eben etwas, was tatsächlich gerade sich vollzieht. Was jetzt die Emotionalisierung betrifft, das ist, glaube ich, ein Punkt, der durch den medialen Wandel bedingt ist und vielleicht auch ein bisschen durch diese sehr starke Ausrichtung, die wir jetzt alle in den letzten Monaten hatten, auf die sozialen Medien hin, weil wir uns so wenig selber einander begegnen konnten.
Möglicherweise spielt auch noch eine Rolle, dass sich plötzlich zwei Lager gegenüberstehen. Also ich formuliere es mal so, die Sprachtraditionalisten, die sich auf Goethe und Schiller berufen, und andere, die sagen, wir müssen einen anderen Fortschritt auch sprachlich leben.
Ja, das kann man tatsächlich so beschreiben, und dafür gibt es Indizien, dass es so ist, dass auf alle Fälle eine große Polarisierung momentan zu verzeichnen ist in Bezug auf verschiedene sprachliche Themen, aber ganz besonders eben in Bezug auf das Thema Gender- oder geschlechtergerechte Sprache. Das ist ja tatsächlich momentan wirklich in aller Munde.
Da ist ja immer auch davon die Rede, dass es eine schweigende Mehrheit gibt, die mit dieser Genderveränderung überhaupt gar nichts anfangen kann und im Übrigen auch keine Lust hat, plötzlich als irgendwie frauenfeindlich und reaktionär dazustehen.
Ja, zu Recht, denn das hat auch, glaube ich, überhaupt nichts direkt miteinander zu tun. Und da sollte man sich auch von enthalten, eine solche Wertung vorzunehmen. Und es ist auch tatsächlich so, dass natürlich die allermeisten Menschen eigentlich nicht so gerne an der Sprache irgendwelche Änderungen vorgenommen sehen wollen und schon gar nicht vorgeschrieben sehen wollen. Auf der anderen Seite ist durchaus auch schon eine Menge passiert. Also viele Dinge, die mit der sprachlichen Kennzeichnung von Frauen zum Beispiel zu tun haben, sind üblich geworden und sind Standard, und ohne dass man jetzt sagt, ihr müsst so sprechen, das hat sich einfach durchgesetzt in der Gesellschaft.
Und diese konservative Tendenz der Menschen, dass Sprache so bleiben soll, wie sie ist, stellen Sie das auch bei sich persönlich fest?
Auf alle Fälle, natürlich. Man ist ja geprägt durch sein Alter, durch seine Kohorte, in der man aufgewachsen ist. Ich bin in den 80er Jahren als junger Erwachsener, glaube ich, ganz stark geprägt worden von dem, was mich umgeben hat. Man passt sich durchaus auch nach und nach noch an. Aber das sind so eigentlich die zentralen Bezugspunkte, die man auch in seinem sprachlichen Leben hat.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit Henning Lubin, der beruflich gesehen in vielfältiger Art und Weise mit der deutschen Sprache zu tun hat, fangen wir an mit dem Direktor des Leibniz-Instituts für deutsche Sprache in Mannheim. Warum gibt es das Leibniz-Institut? Wofür ist das da?
Oh, das Leibniz-Institut für deutsche Sprache, das ist ein ganz tolles Institut, das außerhalb der Universitäten liegt, vom Bund und allen 16 Bundesländern getragen ist. Das ist also so eine Art staatliches Sprachinstitut. Und 1964 gegründet, genau das gleiche Jahr, in dem ich geboren wurde. Und es hat die Aufgabe, die deutsche Gegenwartssprache und die jüngere Vergangenheit dieser Sprache zu dokumentieren und zu erforschen.
Und Ratschläge auch zu geben, was man ändern könnte?
Eigentlich nicht, sondern eher auf der Grundlage der Dokumentation, dessen, was da ist, tatsächlich eine Grundlage dafür zu schaffen, dass in Verlagen oder durchaus auch auf politischer Ebene so etwas geschehen kann.
Dann haben Sie in Mannheim an der Universität Mannheim eine Professur für germanistische Linguistik, wobei ich vermute, auch die Linguistik hat sich als Wissenschaftsdisziplin in den letzten Jahren sehr verändert.
Richtig, also es ist eine sehr datenorientierte Wissenschaft geworden. Früher saß man in einem Sessel und überlegte sich, wie könnte die grammatische Konstruktion aussehen eines Satzes. Und heute schaut man in großen Datensammlungen, schriftsprachlicher oder auch gesprochensprachlicher Textsammlungen, Corpora nennen wir die nach, und erfährt dort etwas, wie wirklich das reale Sprachverhalten auch wirklich aussieht.
Dann sind Sie noch Mitglied im Rat für deutsche Rechtschreibung. Wenn wir an die Rechtschreibung bzw. an die Rechtschreibreform Mitte der 90er Jahre denken, ein Thema damals auch hoch emotionalisierend?
Absolut, das war ein wirklich ganz hoch emotionalisiertes Thema. Es war vielleicht auch nicht so ganz glücklich angegangen worden seinerzeit. Und man hat 2005, als sozusagen diese zweite Phase der Reform kam, den Rat für deutsche Rechtschreibung eingesetzt, mit Vertretern aus allen Bereichen der Gesellschaft, kann man eigentlich sagen, und eben nicht nur wissenschaftlich besetzt, um den weiteren Fortgang der Rechtschreibänderungen, moderat werden sie auch weiterhin immer nur sein, zu begleiten, zu diskutieren, und das über alle 7 deutschsprachigen Länder und Regionen hinweg, wo Deutsch Amtssprache ist.
Also es gab ja damals, wenn ich mich richtig zurückerinnere, eine ungewöhnliche Allianz zwischen Springer und dem Spiegel, um diese Rechtschreibreform zu kippen, erfolglos letztlich.
Ja, es war nicht übernommen worden 1996 oder nach der Übergangszeit 1998. Es gab ja sogar ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, es gab einen Bürgerentscheid in Schleswig-Holstein, der sich auf die Nutzung in den Schulen bezogen hat. Das ist dann nach und nach alles so ein bisschen sagen wir mal, dramatisch dann verlaufen. Ja. Und es sind dann die allermeisten Verlage zurückgekehrt, dazu diese Reform denn doch übernehmen zu wollen.
Also Parallele zu heute, auch damals eine hochemotionale Geschichte, wo sich plötzlich Lager aufgetan haben, die man vorher in dieser Konstellation gar nicht kannte.
Richtig, das kann man durchaus vergleichen. Ich würde nach all dem, was ich weiß, allerdings vielleicht sogar sagen, dass es heute doch noch ein bisschen heftiger zugeht, auch vermittelt in die Breite der Gesellschaft und die sozialen Netzwerke, wo alles das denn irgendwie doch noch ganz stark angefeuert wird.
Was diese Emotionalisierung angeht, was der Streit um Gender und Gender-Sternchen angeht, Sie haben ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Sprachkampf. Liege ich mit meiner Vermutung richtig, dass es entweder ein Bedürfnis gegeben hat, sich zu diesem Thema zu äußern, oder gar einen Leidensdruck?
Ich wollte natürlich nicht in den Kampf ziehen, das muss ich ja ganz klar sagen. Aber ich habe einen Kampf wahrgenommen, tatsächlich einen Kampf um sprachliche Themen. Und er ist auch bei uns, auch bei mir persönlich, ganz konkret angekommen, teilweise in Zuschriften, in irgendwelchen Stellungnahmen zu Äußerungen, die man mal gemacht hat. Und da habe ich gemerkt, da ist so viel Druck im Kessel, das schaue ich mir mal näher an.
Wenn Sie den Begriff Kampf verwenden, wer kämpft gegen wen?
Es ist unterschiedlich, aber es sind doch gewisse große Gruppen, die man vielleicht als diejenigen auch kennzeichnen kann, die in der Gesellschaft vielleicht sich ein bisschen mehr als progressiv verstehen, vielleicht auch als ein bisschen internationaler, als ein bisschen großstädtischer, und diejenigen, die, sagen wir mal, stärker auf das Bewahren setzen, auf, sagen wir mal, die Tradition und die überlieferten Werte auch. Und das sind Gruppen, die, glaube ich, in verschiedenen Stellen momentan in der Gesellschaft aufeinander prallen und ihre Interessen gegeneinander setzen.
Aber warum knallen sie gerade so heftig aufeinander?
Weil ich glaube, dass das Thema Sprache in dieser Hinsicht ein Symbolthema ist, weil eben hier sich gewisse Werte verdichten, um Familie beispielsweise, um Wandel. Und man kann es sofort sehen. Jeder trägt es sozusagen mit sich, und es wird in Texten und in der Art und Weise, wie man spricht, sofort offenbar, in welche Richtung man tendiert.
Ja, in welche Richtung tendieren Sie?
Ich hoffe, in eine gewisse Position der Mitte. Das ist einerseits etwas, was für mich eine Erkenntnis ist, aber andererseits auch ein Auftrag. Denn ich möchte nicht zu einer solchen Polarisierung beitragen. Glaube, dass zum Beispiel die Kennzeichnung von Frauen etwa in der Sprache wichtig ist, wenn es um konkrete Personen geht. Aber auf der anderen Seite finde ich eine wirklich konsequente Anwendung beispielsweise des Gendersterns für nicht durchhaltbar und auch nicht für wünschenswert.
Auf Gender kommen wir noch im Laufe der Sendung. Gleichwohl ist die Kritik, die an Ihnen und dem Buch geübt wurde, schon, wie soll man es formulieren, dahingehend, dass man sie in der linken Ecke verortet.
Das ist ein Reflex, dass wenn man sagt, es gibt auf der rechten Seite ein ganz bestimmtes Interesse, ein politisches Interesse. Es geht nicht um Meinungen oder so etwas, sondern wirklich um ein Interesse, das auch parlamentarisch sichtbar wird, dass man da und sich dagegen ausspricht, beziehungsweise das beschreibt zunächst einfach mal nur und die Zusammenhänge, dass man dann irgendwie ganz automatisch auf die linke Seite gestellt wird, damit muss ich leben, stimmt bloß nicht.
Wie ist es bei Ihrem Blog, der im Übrigen den erklärungsbedürftigen Namen trägt, die Engelbart-Galaxis?
Ah, der Name, der kommt dadurch zustande. Ich habe 2014 ein Buch geschrieben, das heißt Engelbarts Traum. Und es dreht sich um Douglas Engelbart an einer Stelle. Das ist der Erfinder der Computermaus. Der hat 1968 eine legendäre Präsentation gemacht. Das war die erste richtige Computerpräsentation überhaupt. Er hat die Maus vorgestellt. Er hat vorgestellt, was man auf einem Computer dort machen kann und viele andere Sachen. Und er ist sozusagen einer der genialsten Computererfinder überhaupt in der Geschichte dieser Technologie. Und nach dem habe ich meinen Blog benannt, weil ich da auch mich mit der Digitalisierung von Sprache auseinandersetze. Da hat es zum Teil auch solche nochmal heftigen Reaktionen gegeben. Es geht nicht nur um die Digitalisierung von Sprache dort, sondern auch um andere Themen. Und da habe ich eben auch erlebt, was da so ankommen kann. Und das war für mich auch ein Anlass, mir das mal näher anzuschauen.
Das Kreuz mit den Sternchen. Unser Thema jetzt gleich mit dem Sprachforscher Professor Henning Lobin. Es gibt ja das geschriebene und das gesprochene Sternchen. Wie gendern und wie sternchen Sie?
Nur in der Sprache selber, nicht durch den Stern in der geschriebenen Sprache, sondern ich versuche, wenn es um, wie gesagt, konkrete Personen geht, eine Formulierung zu finden, die diese einbezieht.
Zum Beispiel?
Und in anderen Fällen bin ich vielleicht auch nicht ganz so konsequent.
Zum Beispiel?
Dass ich beispielsweise, wenn es eine gemischte Gruppe gibt, dann tatsächlich auch sage, liebe Studentinnen und liebe Studenten oder so etwas.
Ja.
Aber nicht nur von liebe Studenten spreche.
Okay, wobei diese Verdoppelung, also liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Politikerinnen und Lehrer, ist ja irgendwie auch...
Ja gut, man spricht ja vielleicht in einem normalen Situation auch nicht ständig die Leute wieder an. Es kann natürlich nerven, das stimmt. Es gibt aber dann auch andere Formulierungen. Und wenn man dann manchmal eben halt auch nur liebe Studenten sagt, dann ist es auch nicht so schlimm.
Was macht man bei Einwohnern? Sagt man liebe Einwohner, liebe Einwohnerinnen?
Da würde ich sagen Einwohner. Einwohner werden ja normalerweise nicht angesprochen, sondern man sagt, was weiß ich, Berlin hat 3 Millionen ja. Einwohner oder so etwas. Und da ist es so, dass dieses Wort sehr stark eine solche allgemeine Bedeutung schon mitbringt. Da würde ich nicht sagen, dass man das gendern sollte.
Das ist nicht frauendiskriminierend, wenn man
würde
sagt, Stuttgart sagen. Hat 600.000 Einwohner.
Genau. Würde ich jetzt nicht meinen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wenn es um konkrete Personen geht, tendenziell eher das. Und es gibt ganz viele Fälle, die dann auch nicht erfasst werden. Also letzten Endes, man kann es nicht konsequent machen, aber man sollte vielleicht so ein bisschen sich in die andere Seite, in das Gegenüber versetzen und dann vielleicht sich darauf einzustellen zu versuchen.
Was macht man, wenn es um fromme Menschen geht? Was macht man mit Juden, mit Christen? Werden das dann gleich auch Christinnen und Jüdinnen?
Wenn es um, wie gesagt, Menschen geht, eine Gruppe, die man irgendwie vor sich hat und irgendwie identifizieren kann, würde ich schon sagen, ja. Dann sollte man vielleicht beide Seiten, beide Teile benennen und sozusagen die Geschlechter dann auch entsprechend kennzeichnen.
Was machen wir, um's noch heikler und noch problematischer zu machen mit Straftätern?
Ja, also da wird es oftmals nicht gemacht, das gebe ich zu, wenn Sie das andeuten wollen. Da spielt natürlich auch tatsächlich so ein bisschen irgendwie denn letzten Endes doch auch so eine Art moralische Praxis irgendwie mit rein. Aber wenn Sie zum Beispiel sich Texte der Grünen Partei anschauen, da wird selbst in den Fällen konsequent gegendert. Ich glaube, das muss jeder selber entscheiden, wie er das macht.
Was macht man mit Mördern?
Genauso.
Was macht man mit Holocaust-Leugnern?
Tja, da würde ich auch sagen, das ist ja relativ konkret. Ja, da gibt es ja nun auch glücklicherweise nicht ganz so viele von. Und wenn man da tatsächlich mit jemandem zu tun hat, dann sind es ja meistens konkrete Personen. Die würde ich dann auch versuchen, in der entsprechenden Art und Weise anzusprechen.
Ja. Also mein Eindruck der letzten zwei Minuten ist, das ist ein so diffiziles Feld, das man so und so beleuchten kann und wo es auch nicht die eine Wahrheit gibt und die andere Lüge, dass man da eigentlich nicht wirklich die Pflöcke so reinrammen kann, dass es Vorschriften gibt.
Richtig. Das gibt es nicht. Das kann es nicht geben. Wir müssen uns darauf einstellen, dass es da ein Für und Wider gibt, dass es da eine Vielfalt gibt. Man kann weder das eine noch das andere komplett konsequent durchhalten.
Viele Mails haben wir bekommen von Hörerinnen und Hörern und versuchen die nach 11 zu beantworten mit Professor Henning Lubin.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Unser Gast heute Vormittag in SWR 1, Leute, der Linguist und Sprachforscher Professor Henning Lubin. Die Gender-Auseinandersetzung der deutschen Sprache oder die deutsche Sprache betreffend emotionalisiert auch unsere Hörer. Wir haben eine große Fraktion von Hörern, die sagt, das Ganze sei ein Nervthema ohne jede gesellschaftliche Relevanz. Erstens und zweitens, wie gut muss es einem Land gehen, das sich solche Probleme macht?
Ja, es ist beschäftigt halt schon auch Menschen. Es ist, glaube ich, deshalb ein so großes Thema, weil es, das hat jetzt ein Soziologe kürzlich gesagt, eine Art Vormacht, ein Kampf um eine gesellschaftliche Vormachtstellung möglicherweise dahinter steht. Und insofern ist es denn doch kein so ganz unwichtiger Kampf, der da stattfindet. Er wird sehr aufgeladen und geht darum gewissermaßen um Landgewinnung in einer Art kulturellen Auseinandersetzung in unserer Gesellschaft, was auch nicht ganz ungefährlich ist.
Eine Hörerin möchte wissen, was sie von dem Begriff Gästin beziehungsweise von dem Begriff Menschin halten.
Menschin ist natürlich eine etwas schräge Bildung, muss ich sagen. Und vor allem der Mensch ist ja kein Wort, das in irgendeiner Weise jetzt auf mehrere Geschlechter nun gebogen werden muss. Er ist ja unabhängig davon. Gästin trifft man tatsächlich hin und wieder an. Es ist ein altes Wort. Sie finden das im Grimmschen Wörterbuch. Es ist von Goethe genutzt worden beispielsweise.
Tatsächlich?
Ja, tatsächlich. Es ist oftmals so, dass solche Wörter, die heute auf großes Erstaunen treffen, Lieblingen, Bösewichtin, historisch belegte Wörter sind. Man braucht da nur mal in eben das Grimmsche Wörterbuch, das deutsche Wörterbuch hineinzuschauen, das auch online verfügbar ist. Dann finden Sie all diese Wörter schon im 19. Jahrhundert, teilweise im 18. Jahrhundert belegt.
Dann haben wir viele Mails bekommen von Hörerinnen und Hörern, die feststellen, ob das nun die eigenen Kinder betrifft oder nicht, weiß ich gar nicht, die aber feststellen, dass es bei Jungen oft eine Form von Sprachverhunzung gibt. Also ein Beispiel, die Formulierung, ich geh Bahnhof, Bruder.
Ja, das hat eine Berliner Linguistin, Heike Wiese, als Kiezdeutsch beschrieben. Also so diese Auslassung der Präposition, ich mach dich Krankenhaus zum Beispiel, das hat dann teilweise sogar auch einen gewissen kreativen Aspekt, der da mitschwingt. Es ist sozusagen Slang, könnte man sagen, eine gewisse Sprache des Kiez und als solche auch so ein bisschen in dieser Weise kultiviert geradezu. Aha. Ich mache mir um ein solches Phänomen ehrlich gesagt nicht so große Sorgen, weil die meisten, die eine solche Konstruktion verwenden, wissen, dass es eben eine normale Konstruktion gibt, die mit der Präposition auch gebildet wird.
Dann haben wir etliche Mails bekommen, in denen beklagt wird, dass viel zu viele Anglizismen in unserem Alltagsdeutsch inzwischen stattfinden, von der Performance bis zur Challenge.
Ja, vor allem im öffentlichen Deutsch stimmt das ja auch, in der Werbesprache auch, sagen wir mal, in der Sprache von Firmen ist das oftmals der Fall, in den Medien kann man das immer wieder hören. Es ist glücklicherweise, denke ich, im privaten Umfeld nicht ganz so ausgeprägt, da verwenden wir derartige Wörter nicht so oft. Und das kennzeichnet natürlich auch das Maß, in dem die amerikanische Kultur auf uns einwirkt. Ich denke, wir sollten schon darauf achten, dass wenn wir solche Wörter verwenden, sie einen echten Mehrwert haben müssen und wenn der nicht gegeben ist, uns überlegen sollten, dass wir ein deutsches Wort verwenden, uns nicht committen, sondern lieber zu etwas verpflichten.
Dann gibt es Wörter, die man nicht mehr benutzen sollte. Das N-Wort, das Z-Wort, verbunden im Übrigen auch mit der Frage, was wir mit den 6500 Mohrenapotheken machen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute,
mit dem Linguist und Sprachforscher Professor Henning Lubin, Mit dem Thema Gendern, deutsche Sprache, haben wir ein riesengroßes Fass aufgemacht. Jetzt kommt die Frage, was ist mit dem Begriff TAF? Sollte man den weiter benutzen dürfen?
TAF, würde ich, ja, würde ich schon sagen. Der ist ja doch recht eingeführt.
Dann schreibt jemand, ob er seinen Nachnamen ändern muss, weil er mit Nachnamen Neger heißt.
Ich würde sagen, der sollte nicht geändert werden. Wenn jemand so heißt, dann heißt er so. Es ist ja keine Anrede einer Person, keines schwarzen Menschen damit verbunden.
Ja.
Und man muss einfach differenzieren. Wörter haben nicht nur eine Form, sondern auch einen bestimmten Gebrauch.
Ja.
Und darum geht es eigentlich. Und wenn ein Name ist, dann soll er als Name eingesetzt werden und wird als Name eingesetzt und ist zu trennen von einer Anrede.
Dieses sogenannte N-Wort sollte man nicht mehr verwenden, weil es ein Synonym ist für Rassismus und Unterdrückung. Ist das inzwischen gesellschaftlicher Konsens?
Ich glaube, das ist etwas, was sehr, sehr viele Leute unterschreiben würden und was tatsächlich einen Konsens darstellt und was auch eine Erwartung ist, dass man in der Öffentlichkeit beispielsweise dieses Wort nicht verwendet. Also etwa hierzu im Radio.
Dann gibt es das sogenannte Z-Wort. Ich habe in dem Podcast, den ich gemacht habe, erfahren von jemand, der den Sinti und Roma angehört, der sehr eindrücklich und eindringlich erklärt hat, warum dieses Z-Wort in seiner Community als diskriminierend und rassistisch empfunden wird. Sehen Sie das als Wissenschaftler ähnlich?
Also ich glaube, es ist ganz wichtig, bei derartigen Wörtern nicht einfach nur darauf zu schauen, wo kommen sie her, wie sind sie gebildet worden und so weiter, sondern genau das zu tun, wie Sie das gerade beschrieben haben, nämlich die Leute zu fragen, die es angeht. Und zu fragen, wie ist das eigentlich? Wie wollt ihr angesprochen werden? Das wollen wir alle doch eigentlich in einer Weise, dass wir das akzeptieren können.
Ja.
Ich möchte ja auch nicht irgendwie, was weiß ich, mit der deutschen Vergangenheit konfrontiert werden in einer Anrede, wenn ich in Amerika unterwegs bin, sondern ich sage, so und so heiße ich bin Deutscher und so möchte ich angesprochen werden. Das gilt für alle und das ist eigentlich auch letzten Endes der Maßstab und es ist ein Gebot der Höflichkeit.
Okay, aber wie weit geht es dann? Also es gibt beispielsweise ein Lied von Alexandra, eine Schlagersängerin in den 60er Jahren, die mal ein Lied gemacht hat, das sogar ab und an im Radio noch gespielt wird. Das Ding heißt Zigeunerjunge. Darf man das noch spielen? Sollte man das noch spielen? Gehört das auf den Index?
Auf den Index, tja, also würde ich jetzt so etwas nicht setzen. Es ist sicherlich etwas, wo man vielleicht irgendwie den historischen Kontext auch berücksichtigen sollte. Es ist ein Lied aus den 60er Jahren.
Null diskriminierend im Übrigen,
ja, eben,
wenn man sich
genau,
den Text anguckt.
Genau. Und das haben wir natürlich in sehr, sehr vielen Fällen. Es gibt sehr viele Verwendungsweisen derartiger Wörter. Da muss man sagen, es ist schwer jetzt da sozusagen mit der großen Keule irgendwie die alle platt zu machen, sondern man muss sich genau da angucken, in welchem Zusammenhang werden sie verwendet und wie fassen das Leute auf, die es betrifft.
Was machen wir jetzt in Deutschland mit den 6500 Mohrenapotheken, bei denen, glaube ich, kein einziger Besitzer jemals rassistisch aufgefallen ist?
Ja, da kann man natürlich, genau, da ist nicht irgendein Rassismus hinter, es ist oftmals ja sogar eine gewisse Wertschätzung, historisch gesehen der auslösende Punkt. Ich würde sagen, man sollte heute, als heute lebender Mensch in unserer Gesellschaft, einen schwarzen Menschen nicht als Moor ansprechen, aber es ist eine andere Situation, tatsächlich in einer eine Mohrenstraße zu haben oder eine Mohrenapotheke.
Aha.
Also da muss man die Entwicklung eines solchen Namens trennen von vom heutigen Gebrauch.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit unserem heutigen Leutegast, dem Sprachforscher und Sprachexperten Professor Henning Lobin, der sich, wie ich finde, durchaus erfolgreich darum bemüht, diesem Aufregerthema Gender und Sprache und Sprachveränderung eine gewisse Rationalität entgegenzustellen, das Thema ein bisschen runter zu dimmen. Haben Sie auch in anderen Zusammenhängen gemerkt und gespürt, dass das möglicherweise gar nicht so einfach ist. Sie waren auch vor kurzem mal im SWR, da ging es um Boris Palmer und die Äußerungen, die er in Sachen Dennis Aogo getan hat.
Ja, das war natürlich ja sehr viel krasser, eine ganz bestimmte Aussage einer bekannten Persönlichkeit. Da geht es schon natürlich um andere Dinge und nicht so sehr um diese Auseinandersetzung insgesamt. Aber es ist in der Tat so, ich sehe das als eine Aufgabe von uns Sprachwissenschaftlern an, dass wir hier so ein bisschen den Zusammenhang auch vermitteln, teilweise auch die historischen Bezüge, die bei diesem Thema bestehen, und eigentlich auch deutlich machen, dass wir alle nicht umhinkommen, irgendwie mit dem Verhalten der jeweils anderen auch klarzukommen und das zu akzeptieren, auch zu einem gewissen Maße.
Kann es sein, dass wir trotzdem inzwischen in einer Zeit leben, in der auch ganz heftig überreagiert wird? Also Beispiel Jens Lehmann, diese WhatsApp-Formulierung oder SMS-Formulierung mit dem Quotenschwarzen, muss man nicht drüber diskutieren, dass es daneben war, aber muss man den dann bei Hertha BSC rausschmeißen, muss man ihn von jedem Mikrofon wegzerren, muss der Heimatverein ankündigen, dass er Hausverbot hat?
Das muss man sicherlich in diesem Maße nicht tun. Das würde ich auch sagen. Allerdings ist es eben so, es ist nun mal eine sehr aufgeheizte Stimmung. Und viele haben eben auch Angst, Fehler zu machen und selber dann im Kreuzfeuer zu stehen, aufgrund von Rassismusvorwürfen oder Ähnlichem. Und das ist eben eine Situation, aus der wir dringend raus müssen, sondern eher wirklich das Gespräch suchen, wieder herunterkommen und nicht diese Instrumentalisierung dieser Themen zulassen. Denn das ist letzten Endes das, was doch meistens dahinter steht.
Es beginnt jetzt, wenn ich es richtig sehe, auch eine Diskussion über Musiktitel, die gespielt werden, verbunden mit der Frage, ob sie noch gespielt werden sollen. Beispiel 1, Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun. Ein Titel, der insofern als diskriminierend empfunden wird von manchen, weil er ein eher schlichtes Frauenbild transportiert. Zweites Beispiel, Nick Cave und Kylie Minogue und Where the Wild Roses Grow. Am Ende steht ein Mord.
Ja, da müsste man vielleicht auch La Traviata auf den Index setzen. Also davon halte ich nun wirklich nicht sehr viel oder gar nichts. Es gibt natürlich da vielleicht auch irgendwo Grenzen. Also wenn man sich beispielsweise diesen Titel Genie von Falco ansieht, wo es ja auch um so eine Vergewaltigungsfantasie geht, auf Deutsch dann auch noch. Ich glaube, da haben dann die Radiosender auch gut daran getan, dass der kaum noch gebracht wird oder gar nicht gebracht wird. Ich weiß es nicht genau, weil das denn doch vielleicht als zu krass von vielen Frauen, von vielen Menschen insgesamt auch empfunden wird.
Also wenn ich es richtig sehe, bei uns im normalen Format-Radioprogramm läuft der Titel nicht, wie es bei anderen Sendern ist, weiß ich nicht, ich vermute aber ähnlich. Das heißt, wenn er läuft, dann muss er eingebettet sein in eine Wunschsendung oder man redet in irgendeiner Form nochmal drüber.
Ja, das ist in der Tat dann natürlich auch ein Ansatz, wie man mit so etwas umgeht. Und das, glaube ich, sollte auch ganz generell ein Ansatz sein, wie man mit solchen, sagen wir mal, in Rede stehenden Hervorbringungen kultureller Art auch umgeht, sei es nun Lieder, sei es nun auch seien es Bücher oder sonstige Dinge. Irgendwie muss man darüber reden, man muss fragen, wird da jemand beleidigt? Hat da jemand extreme Empfindungen, wenn er das hört oder sieht? Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann man da ja sich irgendwie einigen, wie man damit umgeht.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit dem Linguist und Sprachforscher Professor Henning Lobin. Wir haben viele Mails bekommen von Hörerinnen und Hörern. Eine finde ich besonders gut, die Frage eines Hörers. Aus welcher Event-Location performt ihr?
Cool, kann ich da nur sagen.
Gut. Ich würde gern am Ende der Sendung noch auf ein Thema kommen, das im Übrigen auch viele Hörer beschäftigt. Die Frage, was WhatsApp-Nachrichten, die Reduktion von knappen SMS, möglicherweise der Verzicht auf Bücher und auf Lesen mit jungen Menschen macht. Ihre Einschätzung?
Das sind zwei Punkte, die man da betrachten muss. Das eine ist tatsächlich, dass weniger intensiv gelesen wird, das klassische Buch, was das Hirn sehr fordert, was sehr viel Trainingseffekt auch hat und natürlich auch sehr viel sprachliche Praxis mitbringt. Wenn das weniger wird, das ist nicht gut. Auf der anderen Seite muss man sich vergegenwärtigen, wenn wir mit dem Handy etwas schreiben in WhatsApp oder so, das tun wir ja meistens in Situationen, wo wir früher gar nicht geschrieben haben. Das ist hinzugekommen und ersetzt nicht etwa, was vorher sonst irgendwie sehr viel gebildeter und hochgestochener gemacht worden war. An der Stelle würde ich jetzt das Risiko nicht so groß sehen. Allerdings prägt es auch mit und bringt uns natürlich auch eine gewisse Erfahrung und eine gewisse Verhaltensweise mit. Und das ist, das kann natürlich damit dann querlaufen mit dem, was eigentlich sozusagen die etwas bessere und ausgeformtere sprachliche Gestaltung betrifft.
Entsteht da inzwischen ein Automatismus, und da kann sich jeder von uns letztlich mit einschließen, also ich mich auch, dass die Taktung immer schneller wird?
Definitiv. Ich meine, wir haben eine Mediennutzung, wie wir sie noch nie zuvor gehabt haben. Wir kommunizieren, wir lesen und wir schreiben und wir telefonieren und wir sehen Filme und Fotos ständig. Sie werden verschickt. Und das ist eine Taktung, die wirklich neu ist und die unser Sprachverhalten und unsere Spracherfahrung auch massiv prägt. Wir wissen es einfach noch nicht. Und wir wissen es auch nicht, wie Kinder, die nach der Erfindung des iPhones aufgewachsen sind, tatsächlich mal mit 30, 40 Jahren als erwachsene Menschen dann sprachlich geprägt sein wird. Neuland.
Gibt es gesicherte und seriöse Studien, aus denen hervorgeht, dass Kinder und Jugendliche deutlich weniger Bücher lesen als früher, mit möglicherweise auch dramatischen Auswirkungen auf das, was man Bildung nennt?
Also es wird weniger gelesen. Es wird allerdings nicht so dramatisch viel weniger gelesen, wie man das vielleicht meinen könnte. Es wird auch portionierter gelesen. Ich glaube, das merken sogar alle und nicht nur vielleicht bei Kindern und Jugendlichen von bei sich selber, dass das irgendwie diese 2 Stunden sich hinsetzen und überhaupt nichts anderes machen als lesen, heute bei fast niemandem mehr vorkommt. Das ist etwas, was tatsächlich da ist. Und insofern, es gibt Studien verschiedener Art, sind meistens allerdings so, dass denn auch gesagt wird, es ist auf der anderen Seite schon noch ein gewisses Bewusstsein dafür da, dass es hier unterschiedliche sprachliche Stufen beispielsweise gibt und die Bedrohungslage deshalb nicht ganz so ausgeprägt ist, wie man sie vielleicht vermuten würde.
Das aktuell größte Thema der Linguistik ist momentan das Gendern. Welches wird das nächste große Thema werden?
Ich glaube, es gibt einige wichtige Themen, die immer auf der Tagesordnung stehen, und das ist Mehrsprachigkeit in einem mehrsprachigen großen Europa. Und ich glaube, das ist ein positives, ein wichtiges Thema, mit dem wir uns immer auseinandersetzen sollten.
Das werden wir dann auch tun. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Das war's in Leute heute Vormittag mit Professor Henning Lobin.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.